Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Es ist uns gelungen, nach diversen Umzugsvorbereitungen uns wieder im virtuellen Studio zusammenzufinden und über die letzten Filme zu reden, die wir beide, André und ich, uns gegenseitig aufgegeben haben. Das sind dieses Mal zwei Filme, die man durchaus als Klassiker bezeichnen könnte, und ich bin mir gerade unsicher, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Du sag mal, André, ist es das erste Mal, dass wir beide so hochrenommierten Filme haben?
Ich bin gerade unsicher. Die Frage ist ja auch, wie sortiert man das ein? Und also würdest du unsere beiden heutigen Filme in die gleiche hochrangige Hollywood-Kategorie
schon in Richtung Kultfilm
setzen? Ja, okay, vom Kultaspekt, jetzt kommen wieder manche sagen, wie definiert man Kult?
Ja, die Blub.
Aber ja, vom Kultaspekt würde ich sogar sagen, das stimmt. Auf eine gleiche, sag ich mal, natürlich Hollywood-eske Treppe würde ich es jetzt nicht stellen.
Nee.
Aber so vom Hochkarätigkeitsfaktor, glaube ich, hatten wir sonst noch nichts Ebenbürtiges. Meistens war es immer ein Ultraklassiker und irgendein Horror-Trash oder so, oder? Also ich glaube, wir hatten noch nie zwei Filme, die sich so auf einer Augenhöhe, sag ich mal, in dieser Art gegenüberstanden. Aber ich kann mich auch vertun gerade. Aber ich meine, es war immer ein Klassiker und dann irgendwas anderes dabei, meine ich bisher.
Ja. In der ersten Folge hatten wir halt Scanners und Flucht aus L.A.,
Ja, aber halt auch, also auch gerade auch ein Scanners.
Ja.
Nee, hat in der Genre-Bubble seinen Kult, aber ist auch ganz weit weg von dem Film-Olymp-Treppchen, so für den Mainstream-Zuschauer würde ich da nicht draufstellen. Dann eher tatsächlich Fear and Loathing in Las Vegas doch eher da einzuordnen. Nee, aber ich glaube, sonst wirklich von dieser Hochkarätigkeit waren es nie zwei Filme, die da, glaube ich, ganz oben so mit schwammen, was das angeht.
Ich versuche das auch gerade so ein bisschen an den Letterboxd-Listen nachzuvollziehen, aber nee, witzig. Hätte ich nämlich gedacht eigentlich, dass es irgendwann mal...
Nee, es war wirklich, einer hat immer so den Classic gepickt und der andere wollte wieder ärgern. Und
sehr gut. So muss es ja auch manchmal einfach sein. Naja, aber dann haben wir ja es jetzt endlich mal geschafft, dieses ganze Konzept darauf zu bringen, was viele, glaube ich, einfach von uns erwarten, dass wir unsere Klassiker Watchlisten abarbeiten.
Ja, erwarten das alle oder ist das nicht eher unser Anspruch gewesen? Oder sagen wir mal, war das nicht unsere Initialzündung?
Ich glaube, das war die
Ursprungsidee.
Das ist so ein bisschen die Ursprungsidee des Ganzen. Da, also für diejenigen, die es nicht wissen, die vielleicht irgendwann mal im Laufe der, wie lange machen wir das? Anderthalb Jahre? Bisschen länger?
Ja, circa.
Die Ursprungsidee war halt, dass André und ich halt beide sehr viele Filmklassiker nicht kennen und uns die gegenseitig eigentlich so zuspielen wollten. Was jetzt aus dem Podcast geworden ist, ist natürlich was ganz anderes. Vom skurrilen bis hin zu modernen Klassikern ist viel dabei. Aber, mein Gott, ich finde, wir haben uns sehr gut entwickelt.
Wie gesagt, ob das überhaupt auch so die Leute aufgenommen haben, wie mal der Plan war, weiß ich, so kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Ich meine, das ist ja auch ein sehr persönlicher Podcast, muss man ja auch nach wie vor sagen. Wir behandeln die Filme ja jetzt nicht irgendwie kulturwissenschaftlich und Co., sondern machen das ja wirklich aus einer sehr persönlichen Geschmacksrichtung, sage ich mal. Und gerade, ich meine, gerade diese Klassiker, egal was wir jetzt hier schon hatten, irgendwie, ob einen Sindbad, siebte Reise oder was auch immer. Also wir betrachten die Filme doch aus einer sehr persönlichen Sicht. Und es ist ja auch so eine Sache, eben wenn man solche alten Filme nachholt, das werden wir das Thema, wenn wir heute wieder haben. Wir gehen ja heute wieder zurück in die 60er bei meinem Film. Es ist einfach was Spezielles, wenn man solche alten Filme ausbuddelt. Egal, ob sie jetzt einen Kultstatus haben oder nicht, aber es ist einfach immer eine gewisse Eigenständigkeit dabei, wenn man die aus einer heutigen Zeit und aus einer Moderne betrachtet eben. Und ich glaube, das ist so ein der Aspekte, glaube ich, die es so ein bisschen ja ausgemacht haben. Deswegen glaube ich, freut's und die Hörer, glaube ich, schon, möchte jetzt einfach mal behaupten, wenn es nicht so ist, schreibt uns eine E-Mail.
Oder bei Twitter.
Dann ist es, glaube ich, schon so ein Reiz, natürlich zu hören, wie man nochmal so einen Klassiker zum ersten Mal erlebt. Oder natürlich auch moderne Klassiker. Also egal, ob 20 Jahre alt oder 60 Jahre alte Filme. Wenn man nochmal sowas aus der Versenkung holt oder dann zum ersten Mal erlebt. Und ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja immer, bei so Klassikern habe ich immer so eine generelle Vorsichtshaltung, weil man einfach weiß, dass viele Menschen da ihr Herz dran hängen haben. Und wenn man das dann eben vielleicht nicht teilt oder wie auch immer, oder einfach eine andere Meinung hat oder da auch querschlägt, was so den allgemeinen Konsens angeht, dann kann das ja auch schnell mal so ein bisschen zu Unmut führen. Aber deswegen sage ich ja immer, dass wir natürlich hier auf einer sehr subjektiven Ebene agieren und da ja schon der Geschmack viel mit reinfließt einfach, ne? Was gerade bei so alten Klassikern, glaube ich, auch nochmal was ganz Spezielles ist, einfach weil die natürlich auch eine sehr eigene Wirkung haben. Sei es im Zeitgeschehen einfach des Medium-Films, aber dann auch eben der Sehgewohnheiten, was man auch eben so seit, ich meine, keiner von uns ist jetzt über 60, und was man einfach so, die Sehgewohnheiten der 90er und 2000er, die sich bei uns eher so eingeprägt haben, wie man dann solche alten Klassiker eben dann im Kontext aufnimmt. Ich glaube, das ist eher das Spannende. Und das haben wir, glaube ich, dann heute bei mir nochmal extremer, aber bei dir sicherlich auch nochmal mit deinem Film.
Dafür ist mein Film zu speziell, glaube ich. Aber ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich glaube auch nach inzwischen, das ist jetzt die 37. Folge,
genau,
haben zumindest unsere Stammhörer inzwischen, glaube ich, auch so ein bisschen raus eigentlich, wie sie uns einschätzen können.
Das denke ich doch auch.
Ja. Ich hoffe es zumindest.
Wenn man auf Social Media noch vielleicht auch privat folgt, so, ich meine, wir hauen ja auch viel Filmkram raus. Ich glaube, wie unsere Geschmäcker ticken, so wie unsere Vorlieben sind, ich glaube, das ist mittlerweile klar. Und deswegen können die Leute die Hörer schon so, glaube ich, ein bisschen einschätzen, auch im Vorfeld, so wie sich so ungefähr die Meinungen über gewisse Filme bei uns setzen wird. Aber sicherlich gibt es auch mal die eine oder andere Überraschung, möchte ich meinen, sage ich mal.
Mhm. Ich bin mal gespannt, ob es heute denn eine Überraschung gibt. Unter anderem bei dem heute von dir vorgestellten Film, lieber André.
Ja, 1961, wie gesagt. Es geht weit zurück. Und zwar geht es zurück zu Blake Edwards. Wie du sagst, Klassiker. Breakfast at Tiffany's oder auch deutsch Frühstück bei Tiffany.
Won't you join me?
Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
I never could do that.
Audrey Hepburn as Holly Golightly, who typifies and glorifies the glamorous playmates of this dizzily spinning world as she and George Peppard breeze through the glitter and shimmer of New York as it has never been captured before.
Und ja, Blake Edwards, es war ja damals der Comedy King zu seiner Zeit, hat zum Beispiel sehr, sehr viele Black Panther, sag ich schon. Geil. Siehst du, so viel zum Zeitgeist. Sehr viele Pink Panther-Filme gedreht, das Original damals und dann diverse Fortsetzungen, hat sehr viel Comedy eben allgemein gemacht und hat hier einen Film gedreht, der jetzt so einzuordnen ist zwischen Romantic Comedy, Drama und vielleicht auch ein bisschen Gesellschaftsdrama, so allgemein. Was man auf den ersten Blick gar nicht glauben mag erstmal.
Ich finde die Genrefrage bei dem Film enorm spannend. Ich habe ihn mir jetzt auch noch mal angesehen, weil ich habe den vor 3 oder 4 Jahren, ich bin mir gerade unsicher, habe ich den einfach mal so random aus diesem aus diesem Ding raus, so Klassiker, musste mal gesehen haben, erst bei Netflix, komm, gib ihm. Habe ich mir den mal angesehen und schon damals war ich doch sehr verwirrt, wie vielfältig das Ding ist. Und jetzt auch gestern dann wieder, also als ich den dann gestern gesehen habe, so okay, du hast das, du hast dies, aber dann fällt noch ein bisschen davon mit rein. So einen richtigen Genre will ich, also die Mischung, die du gerade gesagt hast, ist ja schon sehr vielfältig an sich.
Deswegen sage ich halt, kann man, glaube ich, vorwegnehmen, er ist vielfältiger, als man glauben mag oder als man ihm auf den ersten Blick zutraut oder was man vom Hörensagen auch vermutet, sage ich einfach mal. Ne? Also, kommen wir gleich noch zu meinen Erwartungen, sage ich mal. Ich mache gerade noch die Fakten durch. Also, in der Hauptrolle natürlich Audrey Hepburn, legendär, ne? Absoluter Star der damaligen Zeit, bildschöne Frau, hier als Holly Golightly in der Hauptrolle. Dann George Peppard, besser bekannt als Handyball vom A-Team, als Paul Variak in einer auch noch sehr jungen Rolle damals, 61. Da muss man überlegen, wie alt er zum A-Team-Zeit schon war. Ne? 94 Jahre leider verstorben ja auch. Und Patricia Neal unter anderem noch als Gespielin und Aushälterin von George Peppard hier zu sehen. Mit einigen weiteren Nebenrollen, unter anderem auch noch Mickey Rooney, in einer sehr besonderen Rolle, zu der wir auch noch später im Detail kommen. Auch noch hervorzuheben fand ich hier Composer, ist ein Henry Mancini-Score, ist ein sehr, sehr schöner Score, hat unter anderem ja auch zum Beispiel Creature from the Black Lagoon gemacht oder Life Force und auch diverse andere Comedies auch zu seiner Zeit, auch einer der großen am Composer-Himmel. Und ja, Film dauert 115 Minuten, ist recht lang, dauert knappe 2 Stunden. Ja. War ich auch echt erst überrascht, dachte, das wäre so eher so ein 80-90-minütiges Ding. Und hat in Deutschland, das ist ein Trivia-Fact, den fand ich direkt sehr bemerkenswert, das war mir nicht bewusst, hat in Deutschland FSK 16.
Was?
Ja, der Film ist in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben. Da war ich auch sehr überrascht bis heute.
Ich verstehe schon, aber warum?
Ich im Nachhinein jetzt auch. Es hat mich aber sehr überrascht. Ich hatte das wäre halt maximal eine 12 irgendwie. Ich hatte das erst sogar eher so eine 6. Aber nach dem Film verstehe ich es jetzt auch. Aber war ich doch ein bisschen überrascht, dass der eine 16er hat in Deutschland, ja.
Red du mal weiter. Ich guck mal auf der FSK-Seite, ob man zum Grund noch irgendwas findet von heutzutage. Mhm.
Lief auch früher, habe ich nochmal nachgeschaut, lief auch früher im Fernsehen größtenteils immer geschnitten tatsächlich. Es gibt eine gekürzte 12er. Variante, da fehlen unter anderem die Szenen in diesem Strip-Lokal, wo sie einmal sind und so weiter. Und gibt es auf jeden Fall auf Blu-ray, ganz normal von Paramount, überall erhältlich, wo es Filme gibt. Und im Stream, wie du gerade auch schon gesagt hast, läuft er bei Netflix, da habe ich ihn auch geschaut. Und zudem gibt es ihn auch im Stars-Channel bei Prime Video, wer den abonniert hat. Da kann man ihn auch im Stream schauen.
Ach, witzig, auf fsk.de findet man nur eine Nuller- und eine 12er-Variante, Auswertung Video. Die Daten sind
Nuller wird der Trailer sein.
Da steht Filmart bei Programm, Auswertung Video. Freigabedatum 2011. Merkwürdig. Naja.
Nuller-Freigaben bei sowas sind meistens eigentlich Trailer, aber.
Deswegen, das steht normalerweise dabei.
Hat auf jeden Fall, wie gesagt, auch wenn man die Blu-ray sich anschaut bei Amazon und Co., fett, der vorne der FSK 16 Flatschen drauf.
Geil.
Wie gesagt, hat mich gewundert. Wir werden aber, denke ich mal, nach der Besprechung auch dann vielleicht noch mal wissen, warum. Also ich finde es im Nachgang finde ich es jetzt sogar fast ansprechend. Ich glaube, 12er tut es auch heutzutage, aber ich verstehe es, warum. Zu meinen Erwartungen. Wie gesagt, ich kann es wieder nur wiederholen, aber es trifft auch hierzu. Ich hatte vom Klassiker wie immer einen gewissen Respekt. Der Film ist halt einfach legendär. Jeder kennt allein, also wenn man den Film nicht kennt, den Namen kennt man des Films definitiv. Ist ja einfach wirklich, mit das berühmteste irgendwie, was es da gibt im Filmbusiness. Auch hier dieser berühmte Shot, dieser Still von Audrey Hepburn mit dieser Zigarette, ne? Mhm. Mit dieser, ich weiß nicht, wie heißen diese Verlängerungen, wo man die vorne, diese reichen Zigarettenhalter, der ist natürlich legendär, so einfach, was man so an Stills und natürlich auch der Song Moon River von Johnny Mercer.
Liebe.
Und Henry Mancini ist natürlich absolut weltbekannt. Das heißt, es gibt natürlich einfach Dinge um diesen Film, die sich ranken, die ihn ja in meinen Augen eben zu so einem absoluten Klassiker hochstilisieren, von außen allein betrachtet. Und deswegen war ich wie immer, hatte ich einen Grundrespekt dem gegenüber. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, ich habe eine eher so eine Romantic Comedy, eine klassische erwartet, dachte auch eher so was Kurzes, Knackiges, eben viel Witz, viel Kitsch.
So ein bisschen in die Screwball-Ecke.
Ja, also wirklich auch so alte Monroe-Streifen, so ich hatte eher so ein bisschen leichtfüßig sowas irgendwie, ne? So leichtfüßige Comedy-Geschichte, Romance-Comedy-Geschichte. Apropos Monroe, wusstest du, dass Marilyn Monroe eigentlich die Hauptrolle spielen sollte?
Ja, eigentlich? Verständlich.
Ursprünglich.
Hat mich jetzt nicht unbedingt gewundert.
War geplant, ihr Agent hat es dann abgesagt, irgendwie. Und dann wurde es dann im Nachgang erst Audrey Hepburn. Und auf jeden Fall, genau, so was Leichtfüßiges habe ich erwartet eigentlich. So was, ne, wirklich so einen typischen Pärchenfilm irgendwie, ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall meine Außenwahrnehmung von dem, was ich bisher über den Film einfach wusste und kannte. Und ja, das war meine Erwartung. Und
ich weiß nicht, ob du darauf noch kommen möchtest, einfach weil es zu den Fakten gehört, basierend auf einer Romanvorlage.
Ach so, ja, genau, absolut. Von Truman Capote, der auch dann zusammen mit George Axelrod das Drehbuch für den Film geschrieben hat. Und da gehen wir erst am Ende drauf ein, aber auch schon mal da als vorab Knowledge Drop. Der Film hat ein anderes Ende als das Buch, als der Roman.
Ich bin auch, also
worüber auch der Capote nicht erfreut ist, übrigens.
Bin auch der Meinung, dass die Figur von Holly Golightly ziemlich krass geändert wurde. Aber das ist nur Hörensagen.
Es soll halt vor allem im Buch viel mehr rauskommen, dass sie im Grunde eine Prostituierte ist. Und im,
na gut.
Im aber im Film wird es halt so nicht benannt. Sie wird halt eher so als, ich sag mal, im Film, jetzt kann ich auch gleich mal übergehen, dann auch in die Besprechung an sich. Die Figur Holly Golightly würde man heutzutage als It-Girl bezeichnen. Nee, ist ja so. Sie ist ja so ein It-Girl.
Ja, ja.
Sie ist ein Fake-It-Till-You-Make-It-Mädchen. So, sie hat sich halt in diese New Yorker High Society reingezeckt. Lebt in diesem Glamour- und Luxusstatus, ohne aber selber Geld zu haben. Und lässt sich halt eben, und so wird es halt im Film ja auch immer benannt, lässt sich halt aushalten. Und lässt sich von Männern aushalten. So, ne? Also sie wird aber nicht eben als Prostituierte benannt im Film. Sie sagt am Anfang, Männer geben ihr sogar mal $50 für auf die Toilette gehen. So wird's umschrieben. Hier, was damit gemeint ist, kann man sich ja auch denken. Aber wie gesagt, es wird nicht halt konkret benannt. Und das ist im Buch wohl anders. Da ist es wohl deutlich expliziter. Habe ich nochmal nachgelesen. Okay. Und da wird sie auch ganz klar als Prostituierte so benannt und dargestellt. So, und das ist im Film abgeschwächt worden. Und wie gesagt, ihre Figur ist halt wirklich der, ich finde ihren Nachnamen auch so passend, Golightly. So dem Motto so, ich nehme das Leben so, wie ich möchte, und es ist alles easy, und ich muss nichts tun, weil ich bin ja schön und die Menschen geben mir schon, was ich brauche irgendwie. Und so kommt sie halt irgendwie so durchs Leben. Und man sieht sie ja, sag ich, in der Eröffnungsszene gleich mit diesem Ballkleid da vorm Tiffany's stehen. Also Tiffany's im Titel bezieht sich ja auf die gleichnamige Juwelierkette, ne, die weltberühmte aus den USA eben. Und mit einem Kaffeebecher und schaut sich da morgens dann schon den schönen Schmuck im Schaufenster an und träumt davon, Reichtümer zu besitzen, beziehungsweise ihr großer Lebenstraum ist ja, einen Partner zu finden, der wohlhabend ist, der sie heiratet, damit sie halt nichts mehr tun muss im Leben und ausgesorgt hat. Das ist ihr großer Lebenstraum oder ihre Obsession, diesen einen reichen Mann zu finden, an den sie sich für immer ranheften kann. Obwohl sie nämlich eigentlich, so wird sie auch gleich dargestellt, obwohl sie ja eigentlich Bindungen scheut. Ne? Also sie will sich ja nicht binden, sie will sich nicht verlieben, sie will quasi Männer nur dazu ausnutzen, die Geldbörse aufzumachen. Nur für den einen reichen Scheich wird sie sich dann binden, um an die Kohle zu kommen, quasi. Life Gold, sag ich mal. Und zieht aber eines Tages, sie wohnt halt in so einem Mehrfamilienhaus, in so einem Apartment, und eines Tages zieht dann eben Paul ein, also gespielt von George Peppard, ja, der hier Schriftsteller ist, also sich als Schriftsteller ausgibt, der aber nicht mal ein Farbband der Schreibmaschine hat, wie sich recht schnell feststellt, in der ersten Szene, wo sie sich begegnen. Und ja, der hat zwar was veröffentlicht, aber ist jetzt auch nicht der mega erfolgreiche Bestseller-Autor, sondern er ist mehr so, ich würde gern mal, ne? Ich wäre gern einer der Großen, aber habe bisher nicht den großen Wurf geschafft.
Ich fühle ihn.
Und genau, so wie mit unserem Podcast quasi. Und er würde gerne zu den Großen gehören, aber bisher hat es halt nur für kleine Kurzgeschichten gereicht. Und ja, er zieht dort ein und die beiden, ja, bundeln halt direkt an und entwickeln eine, ja, sag ich mal, so eine platonische Beziehung, mehr oder weniger. Also so eine sehr, sehr innige Freundschaft so. Und du merkst immer schon, so bei ihm geht's so ein bisschen mehr, aber eben sie in ihrem High Society Dasein lässt ihn da gar nicht erst so wirklich ran, sondern ja, hält ihn sich so einfach nur warm, so als Freund mehr oder weniger.
Aber das ist ja auch eher so ein Möchtegern High Society Ding, oder?
Ja, das ist ja das Ding. Also die Leute, die mit denen sie ja verkehrt, die haben ja schon Geld. So ist es ja nicht. Aber du merkst halt, dass es dann ist ja auch dann das kommt ja auch recht schnell dann diese Party-Szene, die ich weiß, die du sehr magst und ich verstehe jetzt auch warum. Da lädt halt ihr Agent oder sie hat halt so einen Typ, der sie so ein bisschen managt irgendwie, was aber auch mehr oder weniger wieder so ein Aushaltungsding ist. Und ja, dann laden sie halt ganz viele Leute in ihre Wohnung ein und ja, nur so Schnösel eben. Und es geht nur um, wer das größere Erbe und wer hat das größere Vermögen und halt nur so aufgesetzte Gäste und Leute. Und man merkt auch, der Paul fühlt sich da auch nicht so wirklich wohl, betrinkt sich da reichlich, um die Leute zu ertragen. Und ja, sie ist halt, ne, sie genießt das ja so. Sie genießt diese Aufmerksamkeit. Jeder kennt sie irgendwie. Warum auch immer. Man erfährt das ja auch so gar nicht richtig. Was hat sie eigentlich gemacht, damit so jeder irgendwie diesen Status hat?
Das Einzige, was man halt erfährt, ist, dass der ihr Agent oder so, der ihn nochmal, wie nennt er, Fred Schätzelchen?
Fred Spatz
oder sowas. Ja. Dass er sie eigentlich, glaube ich, für eine Musikerkarriere haben wollte. Wenn ich mich nicht irre. Sie dann einfach gesagt hat, ich war noch nie in New York, ich flieg da jetzt hin. Ach, jetzt bin ich hier, jetzt bleibe ich erstmal.
Genau, sie sollte ein Fotoshooting haben, sie ist nicht aufgetaucht, weil sie einfach abgehauen ist, genau. Und er sagt ja immer, sie ist geisteskrank und also beziehungsweise sie ist halt durchgeknallt quasi. Und ja, auf jeden Fall, eben, es tummelt sich dann nur solche Möchtegern und also ein bisschen richtiger Society und viel Möchtegern als Society und eben genauso ein Schlag Menschen, mit denen man nicht in einem Raum sein möchte. Und
du nicht.
Dann ist da auch so eine schöne Szene, die ist auch sehr, also ich finde die ist so unscheinbar, aber die ist eigentlich sehr prägend für den Film. Da kommt einmal so ein Dude und sieht so einen Vogelkäfig. Und dann geht er so an den Vogelkäfig ran und sitzt so halt so ein Wellensittich so drin. Dann siehst du halt, der ist ausgestopft und meint ja so, ah, endlich bist du ausgestopft, ne? So, das kommt davon, wenn man so viel rumpiept. Und das fand ich irgendwie auch wieder so symbolisch, symbolträchtig, so nach dem Motto, so, weil so, es ist ja so ein bisschen übertragbar auf sie. Ja. Sie ist wie so der ausgestopfte Vogel, der in diesem High-Society-Käfig sitzt, eigentlich schon längst so innerlich tot, aber lässt sich da so rumschieben irgendwie. Das fand ich irgendwie ganz nett so im Zusammenhang. Auf jeden Fall ist es dann auch der erste Mal, dass dieser besagte Hausmeister auf den Plan tritt.
Naja, also der kommt schon vorher.
Oder vorher kurz, aber das ist so das erste Mal, dass er richtig ausrastet. Mickey Rooney als Mr. Yuniyoshi, der japanische Vermieter. Und die Rolle ist leider echt ein No-Go, so.
Die ist übel.
Die ist halt echt übel. Das ist halt einer der großen Kritikpunkte des Films. Ja, es ist Zeitgeist, aber es ist wirklich schon übel. Es ist halt extrem rassistisch, die Rolle. Er spielt halt natürlich er ist natürlich kein Japaner. Mickey Rooney ist US-Amerikaner. Und er spielt halt, er hat ja so eine Maske mit so aufgeklebten Zähnen. Und hat die Augen halt so klein geschminkt und ja, spielt halt als weißer Amerikaner einen Japaner hier, der auch ganze Zeit natürlich mit falscher Aussprache verdreht halt Wörter und Buchstaben und so weiter, ne? Hier, der alte Simpsons gebladener Leis und so, ne? Das zieht der halt hier voll durch und das ist wirklich unangenehm. Es ist halt nicht mal lustig.
Nee, vor allen Dingen. Sie haben ja auf der Partyszene ist ja sogar eine Schauspielerin mit asiatischer Herkunft, Das heißt, die Ausrede, sie hätten wahrscheinlich niemanden gefunden, geht ja noch nicht mal. Es ist einfach höchstgradig rassistisch.
Ja, also, und es ist auch so diffamierend, ne, weil er ja auch so dargestellt wird, so übertrieben nervig und trottelig und ne, er ist halt so er ist derjenige, der immer die Polizei ruft, wenn es zu laut wird, der immer meckert. Und dann auch die Szenen bei ihm in der Wohnung, wo er dann irgendwie so ein japanisches Bad eingerichtet hat und bei sich zu Hause und halt natürlich nur den ganzen Tag irgendwelche Räucherrituale macht und irgendwie vorm Gebetstisch kniet. Das ist halt alles so übertrieben dämlich. Also die ganze Figur hast du so rausstreichen können, hat der Film nichts durch verloren. Und ich habe nochmal ein Interview gelesen, also Mickey Rooney sagt heute halt auch, hätte er damals gewusst, so, er hat das gar nicht bedacht damals, sonst hätte er die Rolle auch nicht angenommen. Klar, waren andere Zeiten, ist ja keine Frage in dem Sinne. Und auch Blake Edwards hat mal in einem Interview wohl gesagt, dass er sich im Nachhinein gewünscht hätte, er hätte die Rolle rausgestrichen. Und ja, ist jedenfalls auf jeden Fall der große Negativpunkt des Films hier als Cast und in der Rolle. Wie gesagt, die Figur tut dem ganzen Film auch nichts dazu eigentlich. Also die hättest du auch rauslassen können, da hätte der Film nichts durchgewonnen, nichts verloren. Also von daher unangenehm. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist so der Status quo und Paul nähert sich ja ihr immer weiter an und oder will sich ihr annähern, aber merkt halt irgendwie, beißt also ein bisschen auf Zenit, beziehungsweise es geht nichts voran und sie hat halt nur ihre Weltträume so im Auge. Und ja, dann passiert ja quasi der große Twist des Films in der Mitte. Wir spoilern, denke ich mal, oder?
Ja.
Wir spoilern ja eigentlich fast immer. Wer den Film nicht kennt, guckt ihn jetzt erst und kommt dann nochmal wieder. Dann kommt ja quasi raus, dass, und das muss ich sagen, habe ich schon gerochen, den Braten. Mhm. Den fand ich recht, also ich möchte es nicht offensichtlich nennen, aber ich habe mir sowas irgendwie gedacht. Weil ich dieses Fake it till you make it Ding, das war so offensichtlich für mich, fand ich. Das dachte ich mir irgendwie schon, dass da irgendwas im Busch ist. Und so kommt es dann auch, denn plötzlich steht ihr Ehemann auf der Treppe quasi oder vorm Haus. Denn es kommt raus, dass sie eigentlich verheiratet ist und aus ärmlichen Bauernverhältnissen kommt. Also sie heißt auch gar nicht Holly und das ist alles quasi Fake. Also sie tut nicht nur Fake, sie ist nicht nur in dieser Fake-Möchte-Gern-Schickeria, sondern sie ist auch einfach als Typ, als Mensch, als Person, als alles, was sie da darstellt, ist sie einfach Fake. Denn sie kommt eigentlich aus einer ärmlichen Familie eben und hatte früher nichts und hat sich quasi dieses Leben selbst aufgezogen durch, sag ich ja, fake it till you make it, also hat sich das Leben so zurechtgebogen, bis es ihr quasi gepasst hat, auch wenn sie dafür quasi ihr eigenes Wesen in dem Sinne aufgeben musste. Und nachdem so ein Hin und Her und Diskussion beschließt sie sich aber trotzdem ja in New York zu bleiben und nicht zurückzugehen, also merkst ja auch, dass sie komplett mit diesem alten Leben abgeschlossen hat für sich. Denn sie will ja auch nicht zurück. Sie hat auch,
es gibt halt noch eine Verbindung und das ist halt ihr Bruder.
Ihr Bruder, genau. Deswegen das ist ja, also der Bruder heißt Fred und deswegen nennt sie auch Paul ja die ganze Zeit Fred, weil sie meint, sie erinnert ihn an ihren Bruder. Was halt als Kompliment für jemand, der anscheinend Interesse an der Frau hat, auch nicht die beste, auch nicht das Beste ist, zu sagen, hey, du siehst aus wie mein Bruder, ich nenne dich jetzt Fred. Aber ja, genau. Und so, das ist das Einzige. Und der ist halt der ist im Krieg. So, der ist halt an der Front und eh nicht zu Hause. Und der Vater droht noch so, ja, wenn du nicht mitkommst, dann schreibe ich einen Brief, dass sie ihn noch verlängern sollen und dass sie ihn weiter einziehen sollen. Und hat hin und her viel Trara, aber sie lässt sich nicht kleinreden und möchte gerne ihr High-Society-Dasein Leben nicht an den Nagel hängen und lässt ihn quasi ziehen. Und ich fand das, wie gesagt, so, ich fand das schon, wie gesagt, ein bisschen vorhersehbar, weil ich wusste, ich dachte mir, dass bei der irgendwas nicht stimmt, so, weil dafür war es halt, wie gesagt, auch alles schon zu plastisch und zu perfekt, so in ihrer kleinen Welt, die sie sich da aufgebaut hat. Aber jetzt, ich fand den jetzt nicht schlecht, den Twist, so, also natürlich auf den Hintergründen und sie hat ja auch noch irgendwie Stiefkinder schon und so, ne, von der vorigen Frau und so weiter. Das war natürlich, hat natürlich einmal ordentlich ausgeholt, der Film. Muss aber auch natürlich sagen, dass diese Begegnung dieses Auspacken über ihr wahres Dasein hat auch wiederum gar nicht so den riesen Impact eigentlich auf die Story an sich. Nicht. Denn es geht ja trotzdem eigentlich weiterhin erstmal in erster Linie nur um die beiden. Und das wird ja dann auch weiter fortgespult, dann wird ja dann in Fokus noch mehr gerückt in der zweiten Hälfte des Films, wo dann je erstmal, dann kommt ja so wie so eine Montageszene, wo man merkt, okay, jetzt hat sie sich entschieden und jetzt denkst du, jetzt kommt erstmal der Happy-Peppy-Part, ne? Sie gehen dann doch zusammen aus und du merkst so, ah, da knistert vielleicht doch was und dann gehen sie zusammen im Einkaufscenter klauen und machen anderen Blödsinn und machen so eine Challenge, so
Dinge, die ich noch nie getan habe.
Genau, Dinge, die ich noch nie getan habe. Und sie dann so, ich war noch nie vor 12 Uhr spazieren, weil ich mal bis 2 Uhr schlafe. Und machen so ganz tolle Sachen zusammen und dann kommt auch natürlich dann doch der erste Kuss zwischen den beiden und denkst so, ah, ne, klassisch Klischee-Romance, so, sie hat sich entschieden und bla bla bla. Denkste. Ne? Ist ja doch alles nicht so einfach, denn und dann kommt quasi nämlich dieser Part im letzten Drittel des Films, den ich ihm nicht zugetraut habe. Denn was dann nach passiert, ist ja, dass du doch irgendwie merkst, dass es nicht nur dieses gewollte Verstellen ist, dieses ich bin smart und weiß genau, was ich tue und weiß, wie ich mit Leuten umgehen muss, damit ich bekomme, was ich will. Das steckt zwar auch in ihr, aber du kriegst dann so nach und nach dann doch am Ende noch mit, so mehr, dass da wirklich auch viel drin steckt, so Richtung fast schon Midlife-Crisis, also beziehungsweise Early Life Crisis, so wie also sie seien Ende 20 vielleicht oder so.
Das ist, darf ich mal die Frage in den Raum gestellt.
Ja, klar.
Findest du, Holly Golightly ist eine moderne Frau? Zumindest, also ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, man kann aus ihrer Figur auch für heute immer noch super viel ableiten. Dieses Angst vor der Zukunft haben, unbeschwert sein und doch irgendwo versuchen, sich für die Zukunft abzusichern, sei es nur, indem man jemand Reichen an seiner Seite hat, koste es, was es wolle, auch wenn es ein Drogenbaron ist.
Nee, natürlich. Also moderne Frau, ja, im Kontext der Zeit an sich ja schon. Also sie möchte ja schon irgendwie, wie gesagt, jung, hip und dynamisch sein, dazugehören so. Und ja, wie du sagst halt, sie weiß ja was, also sie will halt, genau, wie du sagst, sie will abgesichert sein, sie will frei sein, sie will frei leben und sich nur binden, wenn es ihren Vorteil bringt, so, ne? Und genau, das meine ich ja gerade, wie gesagt, im letzten Drittel kommt dann dieses typische Ding raus, so, was will ich eigentlich mit meinem Leben, wo will ich denn überhaupt hin, was will ich denn mal haben? Und du merkst aber immer, wenn es um dieses Thema geht und sie sich damit beschäftigen müsste, flieht sie sich irgendwo rein. Das ist entweder A, saufen oder Party, B, shoppen, beziehungsweise halt gucken, dass man wieder an Kohle kommt oder halt wieder irgendwelchen Typen schöne Augen machen, damit sie wieder irgendwie Kohle kriegt. So. Also jedes Mal, wenn es ja darum geht, dann sich wirklich mal zu überlegen, was ich denn will, flüchtet sie sich ja. Also sie macht ja so eine krasse Realitätsverweigerung. Und das merkst du ja gerade im letzten Drittel total krass da. Das kommt dann ja erstmal zum ersten Mal richtig raus bei ihr auch als Figur. Und das hätte ich dem Film tatsächlich nicht so zugetraut, dass er da so tief reingeht doch. Und ich finde auch trotzdem, dass es dann Edwards auch geschickt macht, weil er macht auch keinen Ex, und deswegen kommen wir wieder zu der Genre-Definition. Er macht ja keinen extrem schweren Stilbruch rein oder so, ne? Also es ist ja nicht so, dass der Film jetzt plötzlich im letzten Drittel zu Misery-Porn wird und da irgendwie ein super schweres Drama wird. Er bleibt eigentlich trotzdem recht seicht, aber die Untertöne sind schon sehr klar und deutlich. Und sie kriegt ja dann auch diesen Nervenzusammenbruch, wo sie dann in ihrem Zimmer, als dann der Brief kommt, dass ihr Bruder im Krieg gefallen ist. Das ist ja so quasi ihr absoluter Breakpoint so, wo sie da ihr Zimmer auseinander nimmt und loswütet, und da hat sie ja gerade diesen brasilianischen zukünftigen Präsidenten da, mit dem sie ja abhauen will, und der dann völlig verängstigt dann zum Paul rennt, so, helf mir, du musst sie irgendwie beruhigen, sie dreht gerade völlig durch, so, was soll ich mit der machen? Und da ist sie ja wirklich am absoluten Tiefpunkt des Films, so, und der ist schon recht drastisch auch dargestellt, finde ich. Da gab es auch dann so eine sehr schöne Einstellung, wo der Brasilianer dann wieder bei ihr ins Zimmer geht, nachdem sie gewütet hat, und dann hast du so einen Shot so aus der Zimmerecke, sie liegt so auf dem Bett, es fallen noch so Federn, weil sie alle Kissen zerstochen hat und so weiter, und er kommt so die Tür rein, die Federn drehen, wehen so leicht auf dem Boden, dann hast du so nur so seinen Schatten in der Tür stehen, während sie so auf dem Bett verendet quasi. Fand ich einen sehr, sehr geilen Shot irgendwie. Der war sehr, sehr intensiv irgendwie für diese Szene. Und dann kommt ja erstmal raus, was sie eigentlich für eine wirklich krass zerstörte Person ist. Ja. Weil sie halt ja trotzdem, wie gesagt, im Inneren immer noch weiß, so sie kommt halt aus dem Nichts irgendwie. Und alles, was sie sich da irgendwie aufgezogen hat, ist halt gelogen und ist halt Schauspiel quasi. Und das fand ich, wie gesagt, schon sehr, sehr stark. Und dann kommt ja, wie gesagt, auch das Finale dann erstmal, wo sie verhaftet wird. Das war auch nochmal super weird. Deshalb hätte ich auch nicht gerechnet, dass der Film auch irgendwie sowas aus dem Ärmel zieht. Weil sie ja, wie du gerade gesagt hast, mit diesem Mafia-Boss da, diesem Tomato-Typ, irgendwie angebandelt hat, ohne aber zu checken, was der eigentlich macht. Ne? Da kommt ja wieder der Punkt auch jetzt rein, dass sie auch komplett naiv ist. Da merkst du, dass sie auch im Kopf irgendwie immer noch so 16 ist eigentlich, weil sie sich auch seitdem sie quasi ihre alten Realität, das alte Ich angegangen hat, ist sie auch im Kopf gar nicht gereift irgendwie, ne? Also sie hatte halt mit so einem Drogendealer zu tun gehabt, so, und hat das halt überhaupt nicht gecheckt, was der da eigentlich macht.
Schnee in New Orleans?
Ja, sie sagt ja am Anfang so, ja, das ist so ein netter Typ, der sagt mir mal das Wetter voraus. Und er sagt, und eigentlich hat er halt Codesprache, aber das, um zu erklären, dass er halt Kokain meint. Sie hat es halt nicht gepeilt, so.
Sie soll die Nachrichten immer hin und her bringen.
Genau, sie übergibt quasi so einen Geheimcode und sie checkt halt gar nicht, dass es um Drogen geht. Und dafür wird sie halt am Ende noch eingeknastet und so, dann muss sie freigekauft werden von ihrem Agenten und so weiter. Und wieder hilft ihr quasi halt dadurch, dass sie Leute mit Geld kennt und so. So, das war alles echt ganz schön abgefahren nochmal am Ende. Das hätte ich dem Film nicht zugetraut. Und es war auch irgendwie echt unterhaltsam und auch schockierend und gleichzeitig, wie gesagt, wenn du es wieder runterbrichst auf ihren eigentlich echt traurigen Charakter. Und was mein größter Kritikpunkt, denke ich mal, abseits noch, wie gesagt, einmal der teilweise der Charakterdarstellung und so ein paar Geschichten ist die größte Kritikpunkt ist für mich tatsächlich das Ende. Und unter dem Aspekt, dass es, wie gesagt, im Roman deutlich anders ist, muss ich sagen, leider, da haben sie im Film ein bisschen verkackt.
Jetzt bin ich gespannt, weil ich kenne das Romanende nicht.
Okay, kann ich ja, also ich gehe mal erstmal das Filmende ein und dann kann ich ja mal sagen, was im Roman passiert. Ich habe es auch im Roman nicht gelesen, ich habe es nur mal nachgelesen, was mich interessiert hat. Und zwar im Filmende ist es ja dann, kommt ja dann nochmal, nachdem ich wieder das letzte Drittel wirklich sehr positiv fand und da auch einfach Elemente drin waren, die ich wirklich dem Film nicht zugetraut hätte, ist das Finale halt dann doch wieder das absolute Romantic-Klischee-Comedy, ja, Comedy nicht, aber das Romantic-Kino-Hollywood-Ende par excellence, ne? So, sie fahren ja dann in diesem Taxi, nachdem sie quasi aus dem Knast raus sind.
Der arme Taxifahrer, ey.
Ja, und er muss auch wieder fahren, ohne dass er die Hände am Lenkrad haben darf, sondern das dreht sich wieder von alleine, wie früher immer. Das ist einfach so lustig. und dann mit Paul und Holly sind quasi im Taxi und ist aus dem Knast raus. Und das Erste, was sie wieder sagt, ist, ja, ich muss jetzt trotzdem halt letztes Mal nach Brasilien und kann ja meine Pläne nicht über den Haufen werfen, muss ja trotzdem hier Frau des Präsidenten werden. Und Paul so, ja, warte, ich habe hier einen Brief von ihm. Hallo, dafür, dass du machst hier so Eskapaden, damit kann ich mich nicht identifizieren, nicht mit dir blicken lassen, weil ich bin bald Staatsoberhaupt, tschüss, so, ne? Schönen Schluss gemacht per Brief, sie so, ja, shit, egal, fliege ich trotzdem, ich war noch nie in Brasilien, ne? Also merkst wieder, sie will wieder einfach jetzt wieder nur ihrer Welt entkommen, sie will, alles, was sie in New York sich quasi aufgebaut hat, wieder hinter sich lassen, weil sie immer, sobald sie merkt, es geht nicht mehr weiter auf einem Ort und es kommen Probleme, lässt sie alles stehen und liegen und haut halt ab, wieder ein neues Leben aufbauen. So, das ist ihr immer ihr Rettungsanker. Einfach allem entfliehen und sich nicht stellen, so, ne? Und, dann kommt's halt zu einem Gespräch und dann, da war die schlimmste Szene im ganzen Film für mich. Wirklich, da hab ich kurz die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen,
beziehungsweise vom Mund. Wo sie die Katze rauswirft?
Alter, ja. Sie hat halt so eine Katze, die hat übrigens keinen Namen, die heißt einfach Katze, also Kater. Weil sie sagt halt, der Kater ist quasi genau wie sie, auch quasi, der hat auch keinen Namen oder beziehungsweise er ist auch identitätslos und auch von der Hülle irgendwie, das fand ich irgendwie ein bisschen sad. Und dann sagt sie halt so, ja, und der muss jetzt auch in die Freiheit und dann bittet sie den Taxifahrer anzuhalten und sie macht die Tür auf und schmeißt so die Katze den strömenden New Yorker Regen und dann hast du so einen Umshot, wie die Katze hinter so einem Gitter hängt, so komplett nass und so traurig zum Taxi guckt und ich war so, nein, ich hab wirklich vorm Fernseher gesessen und laut gesagt so, nein, nicht die Katze, nein, da war ich richtig sad. Und dann fährt sie halt weg und ich so, die Katze, Leute, mir war völlig egal, was mit den Menschen passiert, aber die Katze. Und dann fahren sie halt weiter und dann platzt halt Paul so mega leer der Kragen und sagt so, ey, Girl so.
Brudi.
Du bist Girl, du bist halt wirklich einfach so krass Abschaum. Na, also krass sagt das nicht, aber er sagt halt schon so, ey, du bist, du bist einfach so rückgratlos und du hast null Selbstreflexion und du läufst nur vor dir selbst weg und deinen Problemen und du kannst nicht mal anerkennen, dass du irgendwie wirklich mal was empfindest, weil du einfach nur halt, ne, und er hält dir halt quasi alles vor, was du im Film über sie gelernt hast. Und er hält halt an und steigt halt aus, so, ne. Und ich war so, oh, okay, krass, mach ich auf den Tisch gehauen. Und er schenkt ihr doch so einen Ring, die er für sie mal gravieren lassen hat, bei Tiffany's natürlich. Und er geht halt weg. Und dann war halt dann so, wo ich dachte so, wenn jetzt der Film endet, wäre es eigentlich nice. Und dann kommt halt so, ja, okay, sie steigt natürlich aus. Sie geht hinterher. Sie sucht die Katze doch noch. Was ich süß fand. Steckt sie in ihren Regenmantel, um sie zu beschützen. Geht zu ihm. Sie küssen sich. Happy End. Und ich war so, ach komm, das war wirklich so, ah, Digga, hättest du mal 5 Minuten vorher aufgehört.
Aber dafür ist es zu klassisches Hollywood.
Ja, das ist es halt, das Ding. Es ist natürlich, es ist ja auch sie, auch gerade Audrey Hepburn verkörpert ja in dem Film auch wirklich diese absolute, bildschöne Hollywood-Star-Frau. So, ist ja auch klar, so, ne, da wollten sie ja auch mit dem Film dann hin. Aber ich mochte es halt einfach nicht, weil es halt, klar, jetzt kann man wieder sagen, ist Klischee. Ich meine, wir reden ja aus den 60ern, trotzdem auch da schon so. Es ist halt dieses typische triefende Hollywood-Ende. Und da haben sicherlich alle Leute damals im Kino vor Leinwand gemacht. Und ist ja auch okay. Ich mochte es persönlich, war mir das dann doch leider zu kitschig dafür, dass da vorher so viel, so viel Turn drin war und so viel Ebene, die du vorher halt einfach dem Film nicht zugetraut hast, hat es das für mich dann am Ende dann noch mal so ein bisschen runtergezogen. Nämlich im Roman ist es nämlich tatsächlich so, dass es hat kein Happy End. Sie kommen halt nicht zusammen. So, sie findet die Katze nicht mehr, beziehungsweise doch, sie findet sie und sie merkt dann, sie wurde nämlich, glaube ich, gefunden und hat ein neues, besseres Heim, wo sie jetzt einen Namen hat und so, weißt du, und dass sie jetzt auch als echtes Familienmitglied behandelt wird, nicht wie bei ihr einfach nur Katze heißt und so. Und das findet aber Paul raus. Und Holly haut halt ab und Paul findet die Katze halt, lässt sie dann bei dem neuen Besitzer und wünscht sich dann quasi, dass Holly hoffentlich auch so ein gutes neues Zuhause findet wie die Katze und dann ist Ende.
Krass.
Ja, also der Film, der Roman lässt sie eben nicht zusammenkommen. Holly macht quasi in dem Sinne weiter, beziehungsweise man weiß halt nicht, wie sie sich jetzt entscheiden wird. Sie haut halt wieder ab, wie sie es immer macht und sie kommen nicht zusammen. Nur die Katze hat halt Happy End in der Familie, das finde ich auch sehr schön. Und aber es hat eben absolut nicht diesen Klitsch-Kitsch-Charakter. Und tatsächlich hat er eben, wie gesagt, Truman Capote, der Autor des Romans und auch der Co-Writer vom Drehbuch, hat im Nachhinein eben bemängelt, dass da war er nämlich nicht beteiligt. Das hat dann eben sein Co-Autor geschrieben. Er wusste nicht, dass es ein Happy End gibt und war darüber sehr erbost im Nachgang.
Glaube ich.
Und ja, wie gesagt, es passt natürlich komplett zu diesem als Hollywood-Klassiker gesehener Film aus heutiger Sicht auch immer noch generell zur Reputation des Films passt es. Ich persönlich hätte mir auch eher gewünscht, dass es anders läuft, weil es eben, der Turn ist auch dann zu schnell. Weil sie hat wirklich, es ist so Nervenzusammenbruch, Knast, Happy End. Passt auch nicht so richtig, finde ich halt einfach. Dieser Turn dann zu sagen, ich will vor 3 Minuten will ich nach Brasilien fliehen, was sie vor allem nicht mal dürfte, ne? Sie darf nicht das Land nicht verlassen, weil sie ja quasi unter
sie ist Kronzeugin.
Ja, ist Kronzeugin, genau. Sie ist wohl gerade Kaution für sie bezahlt, zwar um rauszukommen, aber sie ist noch Kronzeugin. Also sie dürfte nicht das Land verlassen auf jeden Fall. Und auf jeden Fall dieser ganze Tonus am Ende, dann war halt so mir einfach auch zu schnell und deswegen. Das hat mir leider nicht gefallen in dem Sinne. Letztendlich, um es mal zusammenzufassen. Ich finde, der Film hat zu Recht einen gewissen Kultcharakter oder Kultstatus, weil er hat einen Kultcharakter. Der Film hat einfach ein paar Szenen, die sind sehr, sehr ikonisch, die gebe ich ihm komplett. Die Charaktere, gerade natürlich auch Audrey Hepburn als Holly Golightly, ist wirklich sehr, einfach komplett präsent. Es ist eine unfassbar präsente Frau einfach und sie spielt es auch so leicht weg einfach. Du kannst ja komplett drin verlieren. Das gebe ich dem Film alles total. Der hat ein paar sehr lustige Szenen, da muss ich auch echt lachen. Der hat ein paar skurrile Szenen. Der hat auch ein paar doofe Szenen, jetzt gerade, wie gesagt, so ein paar Sachen jetzt einfach mit rauskürzen können, mal abgesehen auch von der Figur des Vermieters da und so weiter. Aber ich gebe dem Film schon einiges. Der, wie gesagt, klar, hier der Moon River Song, der immer, wenn er eingespielt wird, hast du Gänsehaut im Film. Der passt auch einfach wie die Faust aufs Auge.
Auch wie sie ihn performt, auf der
Feuertreppe. Ja, auf der, wo sie draußen auf der Feuertreppe mit der Gitarre sitzt, genau. Ja, sehr, sehr schöne Szene. Alles wirklich gute Szenen, die wie gesagt die tiefere, ich möchte nicht sagen Meta, aber diese wirklich sinnbildlich gesellschaftskritische Ebene darin gefällt mir sehr gut. Hätte ich dem Film, wie gesagt, nicht zugetraut, habe ich vorher nicht erwartet. Im Anbetracht der Tatsachen, wie gesagt, dass es dann plötzlich doch um diese sehr reifen Themen geht, sage ich, da verstehe ich dann fast auch schon die FSK 16. Ich sage aus heutiger Sicht, glaube ich, fast eine 12 ist okay. Ja. Also wenn man bedenkt, was heute alles 16 oder 12 kriegt, so, dann ist Tiffany wirklich.
Ich würde spontan einfach vermuten, dass diese ganze angedeutete Prostitution halt damals einfach ein großes Thema war.
Natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, wann er sein letztes Rating bekommen hat, quasi, wann er das letzte Mal geprüft wurde. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, wo es herkommt. So, ich war halt erst, wie gesagt, sehr überrascht. Aber eben klar, diese sehr erwachsene, es sind halt sehr erwachsene Themen, muss man sagen. Mhm. Also es ist unter seiner, wie gesagt, unter seiner light-hearted Romantic Comedy steckt halt wirklich ein sehr erwachsener Film eigentlich. Und immer wenn er den rausholt, gefiel er mir auch wirklich am besten. Auf der Negativseite, wie gesagt, stehen für mich halt vor allem das Ende, weil es für mich einfach nicht aufgeht. Nach dem Reveal, Twist, so in der am Anfang der zweiten Filmhälfte, wenn es dann in diese Happy-Go-Lucky-Phase geht, da hat er auch so ein paar Längen, weil er dann einfach so viel Zwischenmenschliches zeigt, was klar ist irgendwie. Und da hat er sich ein bisschen so verrannt dann teilweise. Ist aber auch so ein bisschen geschenkt. Also ganz, 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 ganz rund in allem ist er nicht so. Ich finde, er hat irgendwie so ein paar Ecken und Kanten, die ihm jetzt nicht so einen Film machen, den ich mir jetzt irgendwie jede Woche reinziehen würde. Also er ist für mich jetzt nicht so der perfekte Film an sich, aber er hat einfach sehr viele Facetten, die ihn für mich sehr, sehr interessant gemacht haben.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich war auch damals sehr erstaunt, wie gut er mir gefallen hat. Mhm. Und das klingt zumindest bei dir ja auch so ein bisschen raus.
Ja, also er hat mir vor allem aufgrund von Eigenschaften gefallen, die ich nicht in ihm erwartet hätte.
Das ist
vor allem der Aspekt.
Nämlich so ein Ding. Ich hatte, bis ich diesen Film gesehen habe, wusste ich halt noch nicht mal, worum es geht, sondern man hatte immer nur den berühmten Shot von Audrey Hepburn vor Tiffany's und den Titel halt, der ja auch im Grunde genommen nur einmal irgendwie am Anfang des Films in diesem Opening-Shot halt wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das im Buch dann anders ist. Aber ansonsten war in meinem Gedankengang war überhaupt nichts anderes. Und du hast einfach so viele interessante Figuren. Die beiden Hauptfiguren sind super, super spannend. Auch er mit seiner, der ja auch jetzt nicht direkt sich prostituiert, aber er kriegt Geld dafür, dass er mit der Frau schläft. Also mit einer Verheirateten. Auch moralisch nicht unbedingt einwandfrei oder eher sehr grau.
Ja, es stimmt, absolut.
Und er ist ein spannendes Zeitgeist-Ding. Also dieses Ganze, wie brutal viel in diesem Film gequarzt wird, ist halt auch super abgefahren.
Es ist halt die komplette Raucherwerbung, ja.
Ja, und wie gesagt, der Vermieter geht halt gar nicht. Aber ansonsten finde ich, ist das ein Film, der erstaunlich gut gealtert ist.
Weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, tatsächlich. Jein. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also so allgemein als guckbarer Film, gut gealtert, ja. Darstellungen eben im Film von Figurzeichnungen und so weiter und so fort, nein halt. Aber das, ja, Zeitgeist eben.
Ja. Okay.
Übrigens noch ein Trivia-Fun-Fact, aber nur, weil ich ihn wirklich sehr interessant fand und auch ein bisschen ich sag mal, es unterstreicht nochmal auch die Szene am Anfang. Die erste, die Eingangsszene, wo sie gerade sagst, wo sie vor Tiffany steht, ne? Oder beziehungsweise wo ich meinte, ne, mit Frühstück in der Hand und so. Da trägt sie halt dieses super edle Kleid.
Ja.
Das ist ein Givenchy-Kleid, das ist ein Mode.
Das hast du sofort erkannt.
Ja klar, ich bin Profi. Gucke ja immer GNTM. nein, habe ich natürlich nachgeschlagen. Ist ein Givenchy-Kleid, ist ein Modezar und das Kleid wurde 2006 versteigert in London.
Oh.
Schätz mal, für wie viel?
100.000.
Mehr.
Ist es schon im Millionenbereich?
Nein.
Okay. Dann sag ich, ich glaube nicht, dass es über 500.000 gegangen ist. Sagen wir 400.000.
Mehr.
Okay, nee, sag an.
692.000. Und ist damit das teuerste Textil, also die teuerste Textilie der Filmgeschichte. Es gibt kein Film-Accessoire oder Set-Requisite, was auch immer, was, beziehungsweise doch, also Requisite schon, aber das teuerste eben Kleidungsstück, was hier aus einem Film getragen wurde, eben was verkauft, versteigert wurde. Ja.
Krass.
Ja. Ja, für ein Kleid mal eben fast 700 Mille auf den Tisch. Prost Mahlzeit.
Du, man hat's ja auf der hohen Kante.
Ja, klar. Muss man sich halt mal ein paar Fuffis zustecken lassen auf dem Klo. Du hast dir auch was zustecken lassen. Diverse kleine Beutel mit lustigen Substanzen drin.
Ich wollte eigentlich den Übergang über den American Dream machen. Aber naja, finde ich auch gut. Auch
passend.
Ne? Ja, ich habe von dir aufgetragen bekommen zu schauen Fear and Loathing in Las Vegas.
Die wollen, dass ich sofort nach Las Vegas fahre.
Als dein Anwalt rate ich dir, ein schnelles Auto ohne Verdeck zu mieten. Du brauchst einen Kassettenrekorder für spezielle Musik und ein Verschwinden aus L.A. für mindestens 48 Stunden.
Es ist alles geklärt. Wenn Sie jetzt noch hier unterschreiben, sind Sie startklar. Hören Sie, Sie werden doch vorsichtig damit umgehen, oder?
Oh ja, Mann.
Vom Regisseur von 12 Monkeys.
Nehmen wir den Jungen mit.
Wir können hier nicht anhalten. Das ist Fledermausland.
Kommt der ultimative Trip.
Ist ja irre, ich bin noch nie in einem Cabrio gefahren.
Steig ein.
In das Herz des amerikanischen Traums.
Wie der mit noch einen promovierten Journalisten bescheißen kann.
Danke fürs Mitnehmen. Echt nett, Jungs.
Ein Film, der zu der Zeit, in der er herausgekommen ist, ziemlich abgewatscht wurde. Und aber mit der Zeit einen gewissen Kultstatus erreicht hat. Erkennt man unter anderem auch daran, dass er in unserem Lieblingskino in Hamburg im Savoy im Filmclub lief, in dem meistens nur solche, diese Art der Kultfilme laufen.
Hm.
Das Ganze basiert auf einem Roman. Und zwar den gleichnamigen Roman von Hunter S. Thompson. Und ich finde, man muss wissen, was dieser Mann gemacht hat, um den Film einordnen zu können. Ich habe versucht, das Buch durchzulesen in Vorbereitung. Ich hatte 3 Wochen, glaube ich, ungefähr, das Buch, und ich habe es nicht geschafft. Es sind nur 200 Seiten. Aber diese 200 Seiten sind einfach sau anstrengend, sich das durchzulesen. Denn das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist ähnlich wie im Film. So richtig passieren tut nicht viel.
Verstehe.
Es ist ein bisschen merkwürdig. Hunter S. Thompson war ein Journalist, der einen bestimmten Begriff geprägt hat, und zwar den des Gonzo-Journalismus. Das Ganze bedeutet, dass man die Texte, die man schreibt, dass es gar nicht um ein Thema geht, sondern vielmehr um die persönliche Erfahrung damit. Und dementsprechend wird, also das Ganze wird nicht wirklich als Journalismus angesehen, sondern es ist halt enorm subjektiv und angereichert mit starken Emotionen und Übertreibungen, was ja ein journalistischer Text an sich nicht sein soll. Das Problem an der gesamten Geschichte dabei ist auch, dass dadurch die Grenze zwischen Realität und Fiktion sehr, 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 sehr stark verschwimmt. Man kann nicht mehr so richtig sagen, okay, was ist jetzt wirklich passiert und wo fängt halt dieses Subjektive, so habe ich das halt empfunden, an.
Hm.
Und Fear and Loathing dreht genau dieses Konzept auf 5000. ich wusste von dem Film. Ich weiß, okay, Johnny Depp spielt mit. Man kennt das Poster. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch erzählt, ich kannte halt die Anspielung aus Borderlands, aus einem DLC. Und irgendwas mit Fledermausland.
Wir können hier nicht halten.
Und das Wohnmobil hat Räder, verdammt. Das ist so das, was ich wusste. Und dementsprechend waren auch meine Erwartungen Drogen. Yay. Daumen hoch. Das Buch ist aus dem Jahr 1971, was vielleicht auch einigermaßen wichtig ist dafür, um zu verstehen, was und warum bestimmte Dinge in diesem Film passieren. Und der Film selbst kommt aus dem Jahr 1998. Ich finde es krass, dass es so lange gedauert hat, weil die Geschichte, er sollte ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, für den Rolling Stone schreiben ursprünglich, ist relativ bekannt. Also der Hunter S. Thompson hatte auch einen Namen damals. Dementsprechend ist es ein bisschen merkwürdig, dass es so lange gedauert hat, bis man aus dieser, ähnlich wie bei Breakfast at Tiffany's, es ist eine sehr zeitgeistliche Geschichte. Und dass dann Ende der 90er daraus ein Film gemacht wurde, ist ein bisschen merkwürdig in meinen Augen. Ich zitiere mal aus der OFDB. Begleitet von seinem Anwalt Dr. Gonzo rast Raoul Duke in seinem Cabrio Richtung Las Vegas. Für ein Magazin soll er dort von einem Autorennen in der Wüste berichten. Doch für die beiden steckt hinter dem Ausflug sehr viel mehr als eine bloße Reportage. Ausgerüstet mit jeder denkbaren Droge brechen sie auf zu ihrer Mission und lassen sich auch nicht von feindseligen Drogencops, dienstbewussten Highway-Polizisten, arroganten Hotelangestellten und ständig wiederkehrenden Horrortrips unterkriegen. Wenn man jetzt diesen Film geschaut hat und sich diese Inhaltsbeschreibung durchliest, könnte man irgendwie vermuten, dass es eine Drogenkomödie oder sowas ist. Also vielleicht nicht ganz so bräsig wie, ey Mann, wo ist mein Auto? Aber vielleicht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und man könnte auch vermuten, dass die Drogencops oder der Highway-Polizist eine wichtige Rolle haben. Nee. Dieser Film ist im Grunde genommen nur eine Aneinanderreihung von Situationen, in denen die beiden Hauptfiguren einfach unfassbar zugedröhnt sind. Und das ist eine Sache, ich habe mich in letzter Zeit durch einen YouTube-Kanal sehr viel damit beschäftigt, was macht eine gute Adaption aus von Buchstoffen, die zu übertragen auf Filme. Fear and Loathing in Las Vegas ist, glaube ich, mit einer der akkuratsten Verfilmungen von einem Buch, die ich bisher gesehen habe. Denn teilweise sind die Dialoge 1:1 aus dem Buch übernommen. Soweit, wie ich das gelesen habe eben. Und das fand ich schon recht krass.
Ach krass, das wusste ich auch nicht.
Es ist auch die ganze, man hat die gesamte Zeit ein Voice-Over von Johnny Depp. Und selbst dieses Voice-Over sind einfach Zitate aus dem Buch.
Und, das hat man sich ja leicht gemacht.
Ja, was ist leicht? Es ist halt möglichst nah am Autor, was in dem Fall einfach sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Denn dieser Film und auch das Buch leben so sehr davon, wie Thompson das Ganze beschrieben hat, dass hätte man das irgendwie sehr viel mehr entfremdet, dann wäre es ein komplett anderer Film. Man hat in den Hauptrollen Johnny Depp und Benicio del Toro mit einem, ich nenne es inzwischen Corona-Bauch, weil meiner sieht ähnlich aus inzwischen, leider. Aber mit einer ganz schönen Plauze da vorne. Und die beiden zusammen sind einfach in diesem Film eine absolute Wucht. Also natürlich allen voran Johnny Depp. Und wie die gehen und wie sie sich bewegen teilweise, wenn sie halt drauf sind, ist einfach unendlich witzig, sich anzugucken. Von außen zumindest. Natürlich im Buch wird das alles ein bisschen genauer beschrieben, zumindest wie sie sich dabei fühlen. Das kriegt man natürlich in einem Film nie so transportiert. Aber ich erinnere mich an diese eine Szene, wenn sie versuchen, in dieses Zirkus-Casino reinzugehen und Benicio del Toro immer weiter sich nach hinten lehnt und dann umfällt deswegen. Es ist schon irgendwo unterhaltsam, den beiden zuzusehen. Und ich habe mich auch super gewundert, wie extrem hochkarätig der Film selbst in den kleinsten Nebenrollen besetzt ist. Man hat neben den beiden und ein paar kleineren Rollen Tobey Maguire als langhaarigen Anhalter, was super weird aussieht. Man hat Cameron Diaz für, weiß nicht, wie lange das ist, 2 Minuten. Christina Ricci, die eine sehr merkwürdige Figur spielt, nämlich eine extrem junge Dame, die vom Dr. Gonzo aufgelesen wird. Ich bin dein Anwalt, ich rate dir dazu. Und mit der sie dann irgendwelche Pläne machen, sie zu prostituieren. Und dann, ich hab die beiden nicht gesehen, aber es steht am Abspann, Flea, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers, ist wohl dabei. Und Mark Harmon, den kennt man heutzutage eher als Gibbs aus der NCIS-Serie.
Oh Gott, okay.
Fand ich super spannend irgendwie. Die ganze Geschichte ist, wie ich schon meinte, halt eine Aneinanderreihung. Man hat am Anfang dieses Intro, wie sie halt nach Las Vegas kommen, um da das Wüstenrennen zu covern. Und das fand ich halt auch so witzig. Das war eine Stelle im Buch, die sehr gut zu lesen ging und wo ich auch schnell durch war und dachte, ja, geil, jetzt bin ich im Flow, jetzt kann ich weiterlesen. Wie er davon erzählt, das ist für Journalisten einfach sau langweilig ist, dieses Rennen anzusehen, weil man nur den Start hat. Nach 5 Minuten sieht man eh nichts mehr, weil alles komplett voll ist mit Staub. Und dann kann man halt immer nur den Start sehen. Und weil der Rest ist irgendwo in der Wüste. Und er überlegt sich halt, okay, wie kann ich jetzt das Ganze anders gestalten? Aber vorher hatten sie halt schon den Plan, geil, wir packen jetzt diesen Koffer voll mit jeden möglichen Drogen, die wir finden können. Und das ist auch schon, finde ich, eine spannende Aussage, ganz, ganz am Anfang, wo sie meinten, es war überhaupt kein Problem, an das Zeug zu kommen, sondern vielmehr war es ein Problem, ein Auto zu kriegen. Ich glaube, aus heutiger Sicht kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie in den 60ern bewusstseinserweiternde Drogen konsumiert wurden und wie leicht es auch war, an die Dinger ranzukommen. Und der Film rechnet so ein bisschen mit dieser gesamten Generation ab. Am Ende hat Johnny Depp eine Art Monolog, in dem er auch sagt, so man hatte durch die gesamten 60er und vor allem durch die 68er-Bewegung hatte man das Gefühl, okay, du bist jetzt irgendwo hier drin und das ist gerade super wichtig und es hat voll Energie. Und ich weiß nicht, ob es 71 ist oder 72, in dem das Ganze spielt. Und davon spürt man halt nichts mehr. Sondern die Leute, die in dieser Bewegung waren, die ballern sich die Köpfe weg mit allen möglichen Drogen und kommen aber zu nichts. Und im Grunde genommen herrscht Stillstand in dem Leben. Und ich habe häufiger gelesen, dass es so eine kleine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum ist. Und ich bin ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass es diese ganze Generationsbewegung also nicht anprangert, aber damit abrechnet halt. Aber für mich ist dieser amerikanische Traum dieses typische vom Tellerwäscher zum Millionär. Wenn du dich anstrengst, dann kannst du alles erreichen. Das sehe ich hier irgendwie nicht. Ich sehe nicht, wo dieser Film auf dieses gesamte Konzept aufsetzt. Das kann allerdings auch einfach daran liegen, dass ich mich zu wenig mit der Materie auskenne. Wiederum bei hier Breakfast at Tiffany's, da finde ich das deutlich leichter zu sehen, weil sie halt jemand ist, der den kürzesten Weg genau dafür nehmen möchte.
Ja, der ist vielleicht nicht ehrenhaft, aber sie weiß, wie sie ihn gehen will, ja.
Eben. Und das, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mich auch einfach zu wenig mit der gesamten Materie beschäftigt. Ist das der zweite Film, den ich von Terry Gilliam alleine sehe. Terry Gilliam ist ein britischer Regisseur, am ehesten wahrscheinlich bekannt für seine Arbeit in Monty Python. Mhm. Hat unter anderem mitgearbeitet an Leben des Brian und so weiter und so fort. Alles, was man von den Jungs halt so kennt. Und ich habe bisher nur sein, ich glaube, das ist sein vorletzter Film gesehen. Es ist The Zero Theorem. Für Non-Native Speaker ein unfassbar beschissener Titel. Mit Christoph Waltz.
Das war damit, genau, ich wollte gerade sagen, das war mit Waltz, naja, okay.
Genau. Meine Fresse, fand ich den scheiße.
Den kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne fast alle von ihm, also alle Großen, aber den kenne ich nicht.
Und ich saß da im Kino und war so die ganze Zeit, was soll das? Und ähnlich hatte ich, also ich hatte nicht ganz das gleiche Gefühl hier, weil ich schon irgendwie Spaß hatte, die Szenen zu erkennen, die ich aus dem Buch kannte. Aber auch hier, so, du hast, wie gesagt, diese losen Episoden, du siehst die, wie sie drauf sind, du siehst, wie sich die Figur von Johnny Depp vorstellt, dass um ihn rum ganz viele Echsen sind und die ihn fressen wollen. Der Blut ist voller Blut und ich brauche meine Golfschuhe, um hier durchzukommen. Und das ist alles irgendwo unterhaltsam, aber richtig gepackt hat es mich einfach nie. Und ich denke, das war auch eben genau das Problem mit dem Buch. Und vielleicht ist es auch eben eine Beschränkung der Form, dass man halt jemandem dabei zusieht oder liest von jemandem, von dem man sich auch einfach denken könnte, mein Gott, was bist du einfach nur für ein Idiot? Und was Ähnliches hatte ich nun mal hier. Ich finde das alles komplett ungeil, was die Typen da machen. Mhm. Warum sollte ich mir jetzt also 2 Stunden lang das geben? Außer abgesehen davon, dass ich es für einen Podcast machen muss.
Aber in welchem Sinne meinst du jetzt ungeil? Meinst du jetzt moralisch oder einfach?
Beides. Ich finde es halt in dem Sinne irgendwie nicht cool und nicht lustig. Es ist dann immer so dieses, okay, ja, es ist witzig, wie er geht. Aber ich finde es halt nicht, ja, es catcht mich halt einfach überhaupt nicht. Mhm. Und das ist auch eine Sache, ich habe da mit einem Kumpel drüber geredet, von dem ich das Buch ausgeliehen habe, der meinte, es ist wohl so, wenn man sich ein bisschen näher mit dieser ganzen Drogenszene beschäftigt, da ist der Film halt unfassbar beliebt, weil er wohl ziemlich genau und auf den Punkt erklärt, wie so ein Trip unter anderem wirkt. Mhm.
Ja, das haben wir auch, das habe ich auch mal wieder früher schon gehört, gelesen. Das meinten immer alle, wenn du selber Erfahrung mit den ganzen Substanzen hast, die da genommen werden, dann fühlst du den Film deutlich mehr, weil das wohl sehr authentisch sein soll, ja.
Ist wahrscheinlich einer der Lieblingsfilme von Gaspar Noé. Man weiß es nicht.
Er hat ihn erfunden. Nee, aber klar, natürlich, das ist halt dann die Frage, aus welcher Perspektive oder aus welchem Grund du diesen Film natürlich dann anguckst, ne? Wenn du dir den Film angucken willst als Drogenstudie, dann hast du da sicherlich einen anderen Ankerpunkt oder sehr viele Ankerpunkte. Wenn du ihn natürlich aus der Sicht eines, ich möchte eine klassische Story erzählt bekommen, dann ist da halt sehr wenig, ne? Mhm. Das stimmt natürlich.
Es ist halt auch so merkwürdig, weil du hast dann im Film selbst, macht er sich über Anti-Drogen-Kampagnen lustig. Mhm. Da gehen sie dann zu einem Kongress gegen Drogenmissbrauch und man hat Dr. Bumquist, einen sehr coolen Namen, genau, der versucht zu erklären, ja, und es gibt bei den Kiffern 3 Stufen. Es gibt hip und groovy und coole Leute. Je nachdem, wie viel man konsumiert hat, ist man in der und Stufe. Und Und dann hat man so einen witzigen, so einen Erziehungsfilm, in dem gesagt wird, der Rauschgiftabhängige fürchtet nichts. Was mich ein bisschen an Reefer Madness erinnert hat.
Ach, Reefer Madness. der ist, da muss man, aber ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht, weil der ist auch extrem abgefahren und sehr verdrogt und zeigt die Auswirkungen und erzählt aber trotzdem noch eine richtige Geschichte.
In welcher jetzt? Der Erziehungsfilm oder der?
Nein, der, also Reefer Madness.
Ja, okay. Ja, der ist halt einfach
wie
komplett
gesagt,
anders angelegt.
Wie gesagt, ist für mich kommt es aus der Perspektive heraus. Also ich mag Fear and Loathing sehr gerne. Ich kann ja mal einfach mal kurz in zwei Sätzen abreißen, warum. Mhm. Und das passt ja dann vielleicht auch zur Einordnung einfach. Ich sehe den, wie gesagt, wirklich, also ich hab dreimal gebraucht, um ihn durchzugucken. Weil ich zweimal davon eingeschlafen bin, weil ich währenddessen ebenfalls Substanzen in meinem Blut hatte, die dem Film vorkommen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ist schon lange her. Und am dritten Mal habe ich ihn dann nüchtern gesehen und dann auch durchgehalten. Und ich sehe den Film seit jeher als, ich sag mal, Erlebnisfilm. Es ist wie ein Reenactment von irgendwie Drogenjunkies. Diese Darstellung auch von Las Vegas und diese Sünde oder dieses, ja, Las Vegas so als, weißt du, dieses, fast schon der Mythos Las Vegas, ja, du gehst nach Las Vegas und alles, was passiert, bleibt in Las Vegas, ne? So dieses, als ob das so eine Glaskuppel ist, in der andere Regeln gelten, eine andere Zeitrechnung gilt, in der alles passieren kann, so. Als das sehe ich den Film halt so komplett, so als Erlebnis von, wie man Vegas erleben kann oder wie man, oder beziehungsweise anders, wie Las Vegas klingt, wenn Leute dir darüber erzählen, bevor du selber mal da warst und gemerkt hast, so schlimm ist es gar nicht. So sehe ich den Film, so als Erlebnisbericht über Vegas, der so aber gar nicht passiert ist, sondern nur in deinem Kopf, weil du halt total drauf warst aber die ganze Zeit.
Das ist ja genau das, was er auch ist. Das ist ja genau das, was das Buch ist und dementsprechend eben auch die Verfilmung.
Das meine ich ja und das so erlebe ich ihn, sage ich mal. Mhm. Ich benutze eben das Wort Erleben da sehr, sehr bildhaft, sage ich mal. Wenn du an den Film, sage ich, herangehst mit einer kompletten Erwartungshaltung, ich erlebe hier einen von vorne bis hinten durcherzählten, stringenten Film mit Handlung und Charakterzeichnung, dann bist du halt einfach schon verloren, bevor er angefangen
hat. Der Spaß ist, das habe ich ja noch nicht mal, weil ich wusste, was passiert. Ich bin ganz froh, dass ich vorher zumindest versucht habe, das Buch zu lesen, um so ein bisschen mich darauf einzustellen, was ich hier sehe.
Okay.
Mhm. Trotzdem, es gibt halt dann auch diese Erlebnisfilme, wie zum Beispiel ein Enter the Void, den wir ja auch in diesem Podcast hatten, die mich aber einfach deutlich, deutlich mehr gecatcht haben. Ich finde, Fear and Loathing hat ganz, ganz viele spannende Aspekte. Zum Beispiel dieses ganze Zirkuscasino, wo man sich jetzt echt nicht mehr sicher sein kann, okay, ist das alles nur, weil die gerade fantasieren? Oder passiert das hier wirklich, dass sie mit einem Vielfraß, also mit einem Wolverine, irgendwelche Trapezkunststücke machen? Und auch dieses ganze Las Vegas-Ding, was er auch beschreibt. Es gibt halt Leute, die setzen sich dahin und versuchen, wie eben Hollygolightly, einen Shortcut zu ihrem Traum zu nehmen, indem sie an den Slotmaschinen spielen. Und es gibt halt ganz, ganz viele einfach interessante Sachen. Aber der Film hat so viel mehr, wo ich einfach gelangweilt war, weil es mich einfach null interessiert hat, wie die jetzt drauf sind.
Ich verstehe es total. Ich sag auch nach wie vor, der Film ist auch zu lang.
Ja. 2 Stunden
ist halt schon übel. Der Film ist zu viel, genau, weil auf der Intensivitätsstufe, wie der sich die ganze Zeit abspielt, ist es halt einfach too much. So, da bin ich vollkommen dabei, ja.
Auf der anderen Seite.
Es wird einfach irgendwann langweilig.
Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, mit Terry Gilliam genau den richtigen Regisseur dafür gefunden, weil er benutzt sehr merkwürdige Kamerawinkel und Schwenks und so viele bizarre visuelle Ideen. Ich glaube, das hätte wenig Regisseure besser hinbekommen.
Da stimme ich zu, ja.
Und es ist halt, ich sehe alles, was dieser Film möchte. Ich verstehe, zumindest zum Großteil, verstehe ich, was Hunter Thompson gemacht hat und was er sagen wollte. Es erreicht mich einfach nicht wirklich.
Mhm.
Es ist ein super spannendes Experiment und der Film ist auch in meinem Freundeskreis sehr beliebt. Und vielleicht klingt das jetzt alles auch zu negativ. Es ist immer noch ein spannendes Erlebnis. Aber selbst die den Film mögen, glaube ich, wissen auch, dass nicht alle das geil finden.
Ich erweitere das sogar noch. Ich behaupte, viele Menschen, die den Film mögen, wissen gar nicht warum, also können dir gar nicht sagen, warum. Das ist so ein typischer Film. 100 Leute haben auf der Straße gefragt, warum kennen sie viele Las Vegas? Ja, finden sie den gut? Ja, warum? Und dann kannst du, dann können die nicht sagen, warum. Ich glaube, der Film hat A, einen gewissen Kultstatus ohne Grund, so. Also nur weil er halt das macht, was er macht. Und ich glaube, viele Leute feiern ihn oder sagen halt, sie finden ihn mega, aber sie wissen gar nicht so genau, warum. Das ist eine These von mir. Viele Leute haben einfach im Kopf, ich habe den irgendwann mal gesehen, da geht's um Drogen.
Geil.
Fakt. Ja. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht genau, warum sie ihn so toll finden. Und wie gesagt, ich erkenne deine Kritik voll und ganz an, weil ich sie absolut teile. Ich mag ihn trotzdem lieber, wie du eben sagst, ich erreiche dich nicht. Irgendwas gibt er mir. Ich kann ihn, wie gesagt, so als Erlebnis nehmen halt. Ne? Mhm. Aber ich weiß absolut, was du meinst und ich verstehe das und ich kann das nachvollziehen. Und wie gesagt, ich bin halt vor allem dabei, der überreizt das irgendwann halt sehr stark. Irgendwann ist der Reiz weg. Das ist wie so ein
Man findet es am Ende gar nicht mehr schlimm, wenn
irgendwas wird dir ja, das ist so, der Film injiziert sich in dich so extrem schnell und hochdosiert. Nur irgendwann ist dann dieser Push, den der dir gibt, ganz am Anfang erstmal, wo er dich reinwirft, diese ganze Skurrilität, die nutzt sich einfach irgendwann ab. Und deswegen, der ist einfach zu lang. Der überreizt das halt sehr stark. Sein eigenes Stilmittel, was er dir geben will, nutzt sich halt ab irgendwann. Das gebe ich dir mal komplett.
Vielleicht ist das Ganze aber auch gewollt, um zu veranschaulichen, wie man gegen Drogen abstumpft und immer mehr braucht. Wer weiß.
These akzeptiert, absolut. Möglicherweise, ja, auch eine Möglichkeit, das zu sehen, ja. Aber wie gesagt, ich bin dabei absolut, dass viele Menschen, die diesen Film aufzählen, wenn sie sagen, was sind denn so geile Filme, die du kennst, oder was sind geile Filme, die mit Drogen zu tun haben, oder was sind tolle Filme der 90er und so. Wenn die vier in Losing sagen, irgendwie, die wissen gar nicht so richtig, warum.
Noch zwei kleinere Sachen, die jetzt nichts unbedingt mit dem Film zu tun haben, sondern ich habe ihn bei Prime gesehen. Da ist er im Abo enthalten. Und die Sprachausgabe ist super merkwürdig. Ich vermute einfach, dass es an der Version liegt und dass es nicht im neuen Film eigentlich so ist. Aber am Anfang ist die Synchro immer so ein paar Sekunden zu spät. Wobei ich mir da vorstelle, ich gehe stark davon aus, dass es im O-Ton oder auch in der normalen Synchro nicht so ist. Was allerdings, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was irgendwie dazu passt, weil am Anfang sind die ja auch schon mega auf Ether oder was sie da reinschnupfen.
Ja, Ether.
Was irgendwie dazu passen würde, irgendwie ein witziges Spiel mit der Soundebene mal wäre. Aber du hast halt gerade in der Szene, in der sie das Radio anstellen oder in diesem kurzen Shot, da ist es richtig krass, dass Benicio del Toros Mund sich bewegt und erst so ein paar Sekunden später kommt der Ton überhaupt. Also die Leute, die bei Prime den Film schauen, passt auf, denn auch zwischendurch hat man auf einmal drei oder vier kurze Dialoge auf Englisch mit deutschen Untertiteln. So ohne Vorwarnung. Es ist extrem merkwürdig irgendwie.
Okay. Ich prüfe das mal mit der Asynchronität auf der Blu-ray. Ich habe die Blu-ray hier. aber ich bin mir fast sicher, dass es ein Prime-Problem ist.
Ist schon das zweite Mal, dass ich mit Prime da so Probleme hatte im Podcast. Das andere war bei USS 117. Da war auch irgendwas mit der
Schnims. Ja, stimmt.
Da gab es keine Untertitel. Richtig, für die arabisch gesprochenen Sachen. Also irgendwie, Prime hat das mit dem Audio nicht so ganz raus. Also, es ist ein stark experimentaler Film, dessen tieferer Sinn und dessen Abrechnung mit dem amerikanischen Traum der 60er mich nicht erreicht hat. Ich finde ihn deswegen aber nicht schlecht. Es ist einfach nur kein Film, den ich mir allzu schnell nochmal angucken werde.
Fair enough.
Gut.
Wobei ich da dabei bin. Also ich muss ihn jetzt auch nicht jedes Jahr sehen. Wie gesagt, ich war auch letztes Mal 4-5 Jahre her. Der ist schon anstrengend, gar keine Frage. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ist jetzt kein Rewatch-trächtiger Film, den man sich ständig anguckt. Also wer das macht, Hut ab.
So einmal am Wochenende. Ich hatte mal wieder Lust.
Ja, okay, spannend.
Weißt du, was auch spannend ist?
Was denn?
Die Filme für das nächste Mal.
Ja, also auf meiner Seite garantiert.
Ich bin Von mir aus auch. Ich schicke dir den mal als allererstes. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Nachdem ich dich jetzt, du hattest Vergangenheit, dann habe ich dich ein bisschen wieder in die Gegenwart geholt mit Perks of Being a Wallflower. Jetzt warst du wieder in der Vergangenheit, sogar in den 60ern. Also geht's ein bisschen wieder Richtung Gegenwartskino. Allerdings mit einem Film, der, ich glaube, hierzulande enorm untergegangen ist. Und ich bin gespannt, was du zu diesem Streifen sagst.
Seid gerade noch Skype.
Skype ist schnell.
Chef.
Ja. Sagt das dir irgendetwas?
Nein.
Okay. Auf Deutsch heißt der Film...
Mit Dustin Hoffman, Robert Downey Jr.
Ja. Auf Deutsch heißt der Film Kiss the Cook. Ist einer dieser großartigen Filme, über den man einen englischen Titel nimmt und mit ihm mit einem anderen englischen Titel ersetzt.
Mm, ja.
Wie gesagt, ist in Deutschland, glaube ich, ganz, ganz brutal untergegangen. Schau ihn dir mal an und ich bin gespannt, was du so sagst.
Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet.
Sehr gut.
Dann kriegst du von mir auch deinen nächsten Film. Und es handelt sich tatsächlich um einen meiner Lieblingsfilme. Daher bin ich mal sehr gespannt, was du... Nein.
Was? Du hast Lieblingsfilme außerhalb des Horrorgenres? Haha. ja, irgendwann musst du das ja mal drankommen. American Beauty. Werde ich mal angucken, mit Kevin Spacey.
Mina Suvari.
Annette Bening,
ja.
Und werde ich mal ein paar Plastiktüten abfilmen.
Ja, natürlich. Einiges trotzdem bekannt wahrscheinlich, aber ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, ich bin sau gespannt.
Habe ihn lange nicht mehr gesehen, das heißt, ich werde ihn auf jeden Fall auch noch mal gucken jetzt definitiv zum Auffrischen, weil den habe ich jetzt, glaube ich, auch locker auch schon 10 Jahre nicht gesehen. Also da ist noch mal Zeit jetzt auf jeden Fall. Aber ja, ist auch so ein Film, den habe ich früher rauf und runter geguckt. Mittlerweile, also der ist schon recht schwer teilweise. Ne? Also ist ja sehr, ist er sehr lustig, aber eben auch sehr tragisch teilweise. Und ich weiß nicht, irgendwie so tragische Filme, die konnte ich früher besser weggucken mittlerweile. Irgendwie, also ich denke mal dann doch irgendwie zu viel drüber nach. Man reflektiert zu viel aufs eigene Leben, das tut ja nicht so gut. Aber es ist ein, wie ich finde, sehr, sehr großartiger Film. Bin sehr gespannt, wie du den finden wirst.
Same, auf jeden Fall. Aber wenn du den so lange nicht mehr geguckt hast, weißt du, wofür ein perfekter Kandidat wäre? Für eins unserer Patreon-Formate, was wir noch ins Rollen bringen wollen.
Du meinst Long Time No See.
Richtig. Wenn ihr das, was wir hier machen, gut findet und vielleicht ein paar Tage vor den anderen an unsere Folgen rankommen möchtet oder unsere teils geplanten, teils schon veröffentlichten Sonderepisoden hören wollt, dann könnt ihr uns gerne bei Patreon oder bei Steady unterstützen. Und André, da du eher die Links und so im Kopf hast, magst du dir noch einmal raushauen?
Ja, es ist immer so ein bisschen, wir sind bei den Plattformen das Problem bei der Schreibweise, deswegen verweise ich gerne auf unsere Social-Media-Kanäle, beziehungsweise am allereinfachsten ist, ihr geht auf www.schaubefehl.de auf unserem Blog und dann rechts in der Leiste, wo in unserem Infokasten auf der Website, da findet ihr auch die Links zu Patreon und Steady. Eben, das sind zwei Crowdfunding-Formate, wo man uns unterstützen kann, beziehungsweise das sind eben die Crowdfunding-Plattformen unseres Netzwerks, Podriders. Und da findet ihr dann den Schaubefehl, die Schaubefehl-Box quasi, das Paket. Und da könnt ihr uns eben für 2,50 im Monat ein Schnapper, möchte ich fast sagen, abonnieren eben und unterstützen. Und ja, wie Matze gerade sagt, kriegt zum einen Early Access, Frühzugriff auf diese Episoden hier, die ihr gerade jetzt hört, kriegt ihr 3 Tage im Voraus, bevor sie da raus in der Welt erscheinen. Und dann gibt es eben mit Herzensfilme ein Solo-Format, wo wir abwechselnd oder wie auch immer, wie wir Zeit haben, wie wir es schaffen, einfach Lieblingsfilme von uns vorstellen, die ganz persönlich eben, die bei uns irgendwas einen Stellenwert haben, der ganz persönlich ist. Mats hat ja bereits über Totoro, mein Nachbar Totoro von Studio Ghibli gesprochen. Ich bereite auch noch was vor, gerade Und ja, das passiert einmal und dann, wie gerade auch gesagt, eben ein zweites Format, das ist bisher noch nicht gestartet, ist noch in Vorplanung, wird aber auch bald jetzt mal in die Tat dann umgesetzt, Long Time No See, wo wir eben Filme, die wir beide schon kennen, die also hier in diesem Podcast-Format, in dem öffentlichen, regulären keinen Platz finden, die wir lange nicht gesehen haben und mal wieder gucken sollten. Und die wir dann eben mal wieder besprechen, auch eben wie die jetzt nachwirken, nach langer Zeit nicht gesehen und so weiter. Und da werden sicherlich auch mal Gäste auftauchen, vielleicht aus unserem Netzwerk und so weiter. Oder vielleicht auch mal von außerhalb, ja, vielleicht auch in größerer Runde mal so einen Film besprechen. Und ja, wenn ihr also das allgemein erstmal mögt, was wir hier machen und das für unterstützungswert haltet, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da ein bisschen Trinkgeld da lasst. Und ja, alles weitere, wie gesagt, am besten auf schaubefehl.de und dann findet ihr da die entsprechenden Links und weitere Beschreibungen.
Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch dieses Mal. Wir freuen uns darauf, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei unserer kleinen Runde an Filmen, die man eigentlich irgendwann mal gesehen haben sollte, meistens.
Und meistens. Ja, wir hatten jetzt echt schon ein paar Folgen, ja, keinen richtigen Ausreißer nach unten. Ich bin sehr gespannt, wann der erste Mal wieder die goldene Arschkarte zückt von uns.
Ich hab's dir versprochen, dass ich dich erstmal verschonen werde. Von daher.
Bin gespannt, wie lange diese Auszeit anhält.
Soll ich dir was versprechen?
Nein.
Okay. Was hätte ich jetzt einen Zeitraum gesagt?
Okay. Nee, das ist nein, das ist langweilig.
Okay.
Die Arschkarte des Monats muss spontan aus dem Ärmel gezogen werden.
Du musst ja irgendwann noch mal High School Musical 2 gucken.
Ja, das habe ich befürchtet.
Ansonsten habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis in 2 Wochen. Haut rein.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
It's a hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.